Hand aufs Herz, der Podcast von Herz an Herz. Mit Input, Inspiration und Fachwissen rund um Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Moderiert von der Raffaela Heil. Herzlich willkommen beim Hand aufs Herz Podcast. In dieser Folge geht es bei uns um das Thema liebevolle elterliche Führung. Dazu habe ich mit Lisa Gels geredet. Sie ist Kindergärtnerin und hat unter anderem durch ihren Masterabschluss im Bereich früher Kindheit ein sehr fundiertes Fachwissen. Bei Herz an Herz bietet Lisa Kurs rund um das Thema Führung und Selbstbewusstsein an. In Beziehung gehen mit dem Kind, die Bedürfnisse von allen Familienmitgliedern zu berücksichtigen, auf Augenhöhe mit dem Kind zu kommunizieren, das sind nur ein paar Anschauungspunkte von einer modernen Pädagogik, die unter anderem sehr prägt gewesen sind von Jesper Juls im Wirken. Liebevolle elterliche Führung ist weder laissez-faire noch autoritär, sondern irgendwo dazwischen. Aber was brauchen Familien für ein gutes Zusammenleben? Wie kann man Konflikte sinnvoll lösen? Und was kann man machen, wenn in einer Stresssituation nur noch reagiert, anstatt agiert wird? Diese und noch mehr Fragen hat Lisa im Gespräch beantwortet. Ich wünsche euch viel Spass beim Zuhören. Lisa, ich freue mich ganz besonders, bist du heute bei uns im Hand aufs Herz Podcast. Wir sehen uns heute zum ersten Mal und ich bin sehr gespannt, was du uns heute zu erzählen hast.
Danke, Raphael, dass ich von dir eingeladen worden bin. Freue mich mega, meine Arbeit heute hier bei dir vorzustellen.
In deinen Kursen lernen Eltern ganz viel über die liebevolle Führung in einer Familie. Als Familienberaterin gehst du zu einer Familie heim, triffst dort auch ihren Alltag an. Was braucht eine Familie, damit eine liebevolle Führung gelingt? Was brauchen die Eltern und was brauchen die Kinder?
Ich denke, das braucht wie viele Zutaten. Ich finde, ein wichtiger ist so die Feinfühligkeit von den Eltern, diese Empathie. Gerade wenn Babys auf die Welt kommen, sind wir eigentlich recht offen für das, für die Bedürfnisse. Ich finde es ganz wichtig, dass die Kinder, gerade wenn sie ihren Bedürfnis ja äußern und weinen, ist es eine Stresssituation für die Kinder. Und dass man da prompt und angemessen reagiert auf die Signale vom Kind, das finde ich eben sehr wichtig, diese Feinfühligkeit. Das andere, eben kann da die Bindung eben entstehen, wenn die Kinder merken, hey, meine Mutter ist eigentlich immer verfügbar, wenn ich es habe. Und da auch die Beziehung und das finde ich sehr wichtig. Ja. Das andere aber auch, was vielleicht ein bisschen negativ ist, immer dieser Stress. Ist oft so in Stresssituationen kann ich nicht so liebevoll und empathisch auf meine Kinder eingehen, wie ich das vielleicht möchte, weil ich da irgendwie voll in meiner Welt gerade bin. Und das finde ich so ein bisschen eher dieser negative Faktor, wo dann nicht so gelingen kann. Der Blick aufs Kind vielleicht auch zu sehen, wie habe ich die Haltung über mein Kind? Habe ich so die Überlegung, hey, ist eigentlich so ein Produkt, wie man nennen will, von mir selber, dass das Kind mal gute Noten schreibt oder auch ein Instrument lernt, viel gefördert wird oder halt auch, dass es einen guten Job bekommt? Oder habe ich so diese Haltung zu sagen, nee, ich habe eigentlich das Vertrauen, dass das Kind von alleine wächst und alleine groß werden kann und ich muss es einfach nur begleiten.
So, dass einfach vielleicht das Kind glücklich, ein glückliches Leben wird haben.
Ja.
So, oder?
Ja, genau. Ja. Ja. Und das andere ist auch die, gerade durch die Haltung, wie kommuniziere ich mit meinem Kind? Ich weiß nicht, ob gewaltfreie Kommunikation, was sagt, das finde ich so ein ganz tolles Thema, wo ich immer wieder den Eltern sage, das finde ich, sich immer wieder so einen Gedanken machen, wie äußere ich Situationen oder in Stresssituationen, wie äußere ich mich gegenüber meinem Kind und finde da eigentlich ein ganz, das ist ein tolles Material oder ein tolles Instrument, da schön oder gut eingehen zu können auf die Kinder.
Du hast ja jetzt schon uns etwas erzählt, aber warum ist Führung in einer Familie wichtig und was heisst eigentlich liebevolle elterliche Führung?
Ja, für mich ist liebevolle elterliche Führung eben, es hat wie, vielleicht noch schauen, wo setze ich das an? Bei den Kursen sage ich immer, zum einen ist nicht die Laissez-faire, sondern auch nicht die Autoritäre, sondern ich sehe mich so ein bisschen bei der liebevollen elterlichen Führung dazwischen. Genau, und wenn man so ein bisschen ist eher auf die Beziehung bedacht. Bei der Autoritären ist es eher so auf den Gehorsam, bei der Laissez-faire tut man eher die Verantwortung dem Kind übergeben und bei der liebevollen elterlichen Führung ist eher, dass man auf die Beziehung zum Kind eingeht, also dass man da drauf schaut, was das Kind ja auch für Bedürfnisse hat. Mhm. Oder
man gibt aber gleich wie so einen Rahmen vor, weil es sonst wie so überfordern, vielleicht
genau, wird genau, das Kind. Genau, ich sage immer so, es sind Bedürfnisse und Wünsche, was das Kind äußert und man hört es an, aber es ist trotzdem immer noch ich als erwachsene Person zu sagen, hey, trotzdem entscheide ich, wo der Weg lang geht, sage ich mal so. Oder der Jesper Juhl zeigt es immer mit dem Leuchtturm oder Leitwolf, so ein bisschen als Bild.
Ja. Genau. Und wir haben ja wie Verantwortung fürs Gesamte auch.
Ja.
Oder?
Ja,
so
genau.
In dem Sinn.
Ja. Und ich habe das gerade eben auch von dem Jesper Juhl genannt. Das ist auch so ein Mann, den ich ganz toll und sehr wertschätze. Er ist ein dänischer Familientherapeut und hat sehr viele Bücher auch geschrieben und finde auch allgemein die Werte, was er so beschreibt in seinen Büchern, sehr, sehr wertvoll. Mhm. Gerade ums Gelingen zu zeigen.
Und was unterscheidet Führung von Autorität?
Ja, genau, da waren wir gerade vorhin schon. Das, liebevolle elterliche Führung ist eben gerade, ja, es geht wie auf die Bedürfnisse ein vom Kind oder die Wünsche werden gefragt und auch berücksichtigt. Und was ich vorhin auch meinte, er geht wie auf die Entscheidung bleibt immer noch bei den Eltern, ja. Aber bei der autoritären Erziehung ist eher so, dass die Bedürfnisse eigentlich über die Eltern wahrgenommen werden und die Kinder gar nicht so berücksichtigt werden und mit einbezogen werden. Mhm. Und vielleicht, wenn man so ein bisschen das Bild sehen möchte, dass wie bei der Autoritären ist eher die Erwachsene oben drüber und die Kinder, die Kleinen und die es nicht wissen. Und ich finde, bei so einer Führung sieht man eher so ein bisschen die liebevolle Führung, dass auf der eigenen Ebene ist, also die Gleichwürdigkeit, was der Jesper Juhl auch sagt. Das finde ich so ein schönes Bild, ja, das auf der gleichen Ebene stattfindet. Ja.
Genau. Kommen wir gerade noch schnell zum Jesper Juhl. Wie bist du auf ihn gekommen und was fasziniert dich so an seinen Grundsätzen?
Ich habe eigentlich schon lange gewusst, dass ich im sozialen Beruf tätig sein möchte. Ich bin auch schon sehr lange im Beruf dort und habe sehr viele Weiterbildungen und Ausbildungen gemacht und auch sogar einen Master in frühe Kindheit und habe immer wieder so gemerkt, ich habe recht viele Fragen und da stehe ich noch an und kann mir die nur nicht beantworten und das hat mich so ein bisschen befriedigend. Und eine Freundin von mir habe ich dann irgendwie kennengelernt, wo dann von ihm berichtet hatte und war so, wow, das wäre doch was und habe dann vor 2,5 Jahren diese Ausbildung zur Familienberaterin gemacht und wäre eigentlich mit unter anderem Jesper Juhl, er ist leider dann kurz davor verstorben, aber das hat mir irgendwie auch irgendwie verändert, auch meinen Blick und hat irgendwas mit mir bewirkt, wo ich sage, das ist so was, wo ich gerne den Eltern weitergeben möchte.
Mhm. Du bietest bei Herz an Herz ja unter anderem Kurs an zum Thema liebevolle elterliche Führung. Was erlebt man in deinen Kursen, was erfahrt man und für wer sind die Kurse gedacht?
Genau, ich biete mehrere Kurse an, unter anderem eben den, den du gerade genannt hast. Da gehe ich eigentlich recht feste auf diese Grundwerte von Jesper Juhl ein. Aber ich finde immer, dieser Kurs, der lebt so vom Dialog. Also ich gehe ganz fest auch, wo stehen gerade die Eltern an, bei den Kindern zum Beispiel. Ich gehe ganz fest auf die Situation, auch drauf ein. Und das andere ist Selbstwert. Wie fördere ich den Selbstwert oder Selbstwertgefühl bei den Kindern? Das Selbstbewusstsein ist ein bisschen ein Unterschied und den gehe ich da drauf ein und der hängt auch viel mit der Haltung mit einer Person auseinander und ich finde immer, ich mache das recht auf. Also es ist nicht nur für Eltern, ich finde auch allgemein das Mitmenschen, das heißt auch Fachkräfte oder die müssen gar keine Kinder haben. Ich finde, das macht sowas eine Haltung aus. Eben, es können Schwangere sein, aber es können auch Eltern schon sein, wo erwachsene Kinder haben. Ich finde, das macht Zeit dran. Natürlich finde ich oft, sind Eltern im Kurs, wo so, gerade wenn sie in die Autonomiephase also starten, kommen sie oft zu mir, weil da oft diese Situation ist, dass eben der Partner andere voraus oder halt eine andere Schicht habe wie ich selber als Mutter und dann kommen dazu die Konflikte der Partnerschaft und wie wollen wir aber gemeinsam unser Kind begleiten, den Weg begleiten. Und
großes dann, Thema, was genau, das werde.
Und dann ist oft so, ich dann einfach in dem Thema oft Eltern genau erreicht. Mhm.
Und eigentlich noch eine schöne Vorstellung, so, dass der Kurs wie für alle offen ist, finde ich halt mega schön, weil Kinder gehören ja zu der Gesellschaft dazu, ob man jetzt selber Kind hat oder nicht. Kommt eigentlich nicht so drauf an. Also klar, als Eltern haben wir mehr mit Kind zu tun, aber gleich können auch andere Leute, also haben auch einen Einfluss auf unsere Kinder oder wie sie aufwachsen. Das sind ja nicht nur die Eltern oder auch nicht mal Fachpersonen sein, oder? Genau. Das finde ich gerade so ein mega schöner Gedanke. Mit was haben deiner Erfahrung nach viele Eltern Mühe? Also was sind so die Herausforderungen im Alltag der Eltern? Oder von der Familie?
Zu Beginn habe ich schon gesagt, es ist recht schwierig, gerade in Stresssituationen bei den Eltern. Kann sie nicht so funktionieren? Es gibt oft Konfliktsituationen und ich finde, der große Stresslevel ist immer so gepünktlich zu einem Termin sein. Sei es in der Schule, sei es in der Spielgruppe oder auch zu einem Arzttermin. Das kann immer schnell in eine Stresssituation kommen. Und dann ist natürlich da so ein Punkt, wo ein bisschen schwieriger ist. Und das andere aber auch, wenn man gerade bei so Kursen, wenn ich dann belegt habe, finde ich die total schön, was ich da erzähle und merke so, oh, wie mache ich das jetzt eigentlich zu Hause? Wie kann ich das richtig machen, damit ich diese liebevolle elterliche Führung auch integrieren kann in meinen Alltag? Und da finden es oft Eltern schwer, diese Bedürfnis aller gerecht werden. Zu sagen, ich habe mein Bedürfnis und auch meine Grenzen und die anderen und die zu wahren und zu schauen, dass von allen die Bedürfnisse gehört werden und wie können wir jetzt quasi wie ein zusammen eine Lösung finden, dass das finden die Eltern auch recht herausfordernd. Yes. Ja.
Du bist jetzt gerade schon so ein bisschen auf die Stresssituationen eingegangen, im Zusammenleben in der Familie. Und oftmals ist es ja dann eben so, dass man dann in dem Moment wirklich Mühe hat, um so das, was man gelernt hat oder das Wissen oder so, wie man es eigentlich gerne würde machen mit den Kindern, zum so reagieren, sondern man geht dann wie so in alte Muster oder so, weil man vielleicht selber erzogen worden ist. Was ratest du in so ja fast schon extrem oder Stresssituationen? Also was sind da so deine Tipps, die du uns kannst weitergeben?
Ich finde es eigentlich schön, erstmal zu sehen, dass sie es wahrnehmen. Also ich finde dieses Wahrnehmen, oh, es ist wieder eine Stresssituation entstanden und oh, ich will das eigentlich gar nicht. Und ich finde, da ist es der beste Weg zur Besserung. Und ein Zitat von Jesper Juhl, wo ich immer so toll finde, die besten Eltern machen 20 Fehler pro Tag, dass man einfach auch über Fehler lachen darf und Fehler sind okay. Das finde ich so ein bisschen, das darf auch sein, diese Fehlerkultur, weil das ist immer so in der Gesellschaft immer so ein bisschen die Schwierigkeit, aber dass es okay ist, dass man auch Fehler machen kann. Was aber wichtig ist, dass man auch diese Verantwortung dann übernimmt, zu sagen, okay, tut mir leid, ich habe jetzt gerade reagiert, wie ich vielleicht nicht reagieren hätte wollen, aber ich war gerade sehr im Stress und dass das Kind auch einfach weiß und sich auch entschuldigen darf oder dass es mir leid tut, dass es einfach das auch hört, dass es auch, wir sind nur Menschen, das ist okay.
Das ist auch wirklich sehr ein grosses Lernfeld fürs Kind. Ja. Dass man, genau. Also jetzt abgesehen von dem, dass man so dem Kind wieder ein gutes Gefühl gibt oder so, ja, man kann es vielleicht nicht reparieren, aber du weißt, was ich meine. Aber so auch, dass man irgendwie, also es lernt so, sich auch entschuldigen. So, genau. Dass das wichtig ist und es wird ihm so vorgelebt in dem Sinn.
Das Vorleben und das andere, aber auch ganz fest muss ich die Selbstfürsorge, ganz fest den Eltern auch nochmal sagen, hey, schaut mal, wo ladet ihr euren Tank auf? Mhm. Also Eltern sein ist eine ganz große Herausforderung und ich finde, das ist so wichtig auch zu sehen, hey, wo können wir ein bisschen unsere Energie wieder tanken? Und das ist, finde ich, auch so, das dürfen wir uns rausnehmen. Wir dürfen auch sagen, hey, wir machen einen Tag mal kinderfrei und wir schauen, wo wir die Kinder dann betreuen, weil das geht so unter einem Alltag, finde ich, und das ist immer wieder, wo ich immer wieder, das sind gefühlt immer die zweiten, dritten Fragen. Wo tankt ihr euren Tank oder Energie wieder auf? Wo macht ihr das? Und da merke ich immer so ein bisschen erstmal Überlegung, momentan gerade gar nicht. Und ich so, ja, dann weiß ich schon mal, es eben, da muss auf jeden Fall was passieren, dass man sagt, hey, diese Selbstfürsorge, so für sich ausschauen, das ist oft so, wo vergessen geht. Und
also, da, ich glaube, das geht da ganz vielen so. Also ich habe das jetzt schon auch in vielen anderen Zusammenhängen in Podcasts, die wir jetzt amigs gemacht haben, das hat einfach wieder mit dem Dorf zu tun, das wir heute einfach nicht mehr haben. Also genau. Das geht ja eben über das Thema von Geburten bis zu Babyschlaf, bis zu weiss ich nicht was. Und jetzt auch natürlich beim Erziehungsthema, dass einfach wir nicht mehr die Ressourcen haben wie früher, so in dem Sinn. Also wir wohnen nicht mehr nur mit Eltern, Tanten, Schwestern und Brüdern in einem Haus und können so voneinander profitieren.
Ja. Und auch eben, wir haben keine Vorbilder. Also das, wo ich so ein bisschen referiere bei den Eltern, ist wie neue Schule. Und ich finde das auch schwierig, weil da haben wir niemanden, wo wir sagen, oh, wie machst du das in der Situation? Sondern so, nee, wir leben diese Werte, diese Gleichwürdigkeit und das oft eben noch nicht in der Gesellschaft anerkannt, zu sagen, okay, die Kinder sind noch nicht auf der gleichen Ebene wie zum Beispiel die Eltern. Und das finde ich so ein bisschen auch schwierig zu sagen. Ich kann mich jetzt nicht eben, das gibt die vielen Fragen und kann mich nicht an die wenden, weil natürlich gibt es Experten wie ich jetzt, wo ich dann Ideen oder Beispiele reinbringen kann, aber da früher war eben dieses Dorf, dann hat der Mann das so gemacht wie die Mama oder der Papa. Das hat natürlich
einen Nachteil gehabt in
gewissen Sachen. Und das ist dann auch ist ein bisschen die Schwierigkeit jetzt mit der, wo dann auch man denkt, hey, was ist Familienberatung? Situationen, das handeln wir schon, aber im Endeffekt, wie gehen wir dabei raus bei so einem Konflikt? Und im Endeffekt finde ich das sehr, sehr wichtig. Ich finde, was Familienberatung oder allgemein sich mit der Thematik auseinandersetzen, ist nichts Negatives. Das soll eigentlich was sein, was ganz normal ist, weil ich finde das so wichtig zu sehen, weil ich weiß, was dabei rauskommt, was da entstehen kann. Und das sind ganz tolle Sachen. Ja.
Ich möchte noch schnell ein bisschen auf das Thema Konflikt eingehen. Wie können Konflikte innerhalb von der Familie gut gelöst werden?
Ich sage immer, es gibt wie einen gesunden Konflikt, weil ich finde, Konflikte sind immer eher negativ behaftet und es ist eigentlich ganz wichtig, einen Konflikt zu haben, weil gerade wenn man diese Werte von jetzt bei Juul wie leben möchte, dann ist diese Gleichwürdigkeit, dass das Kind auch wie gehört wird bei den Bedürfnissen, was es hat und daraus entstehen lässt. Also ich habe noch keine Lösung, sondern wir lassen eine entstehen, die Lösung, dass da auch Konflikte entstehen, weil es ist meine Grenze, ich habe eine Grenze, mein Partner, mein Kind, wir haben jeder unsere Grenzen, die können mal an einem Tag weiter vorne sein oder eben an einem anderen Tag, wenn ich nicht so gestresst am Abend, dann ist mir der Lärmpegel auch ein bisschen höher, auch in Ordnung. Und das finde ich immer so, das ist nicht, das macht man so und ab hier ist fertig, sondern da muss man wie auch so ein bisschen variabel sein. Und beim gesunden Konflikt ist eigentlich immer gleich. Es ist, das Kind hat ein Bedürfnis oder einen Wunsch. Ich muss natürlich schauen, ist es möglich oder nicht? Und wenn es halt nicht möglich ist, ist es ein Nein, wo ich dann äußere. Und dieses Nein ist immer schwierig. Da gibt es natürlich eine Reaktion. Also haben wir schon mal ein Kind ohne eine Reaktion erlebt? Nee, das wäre unser Wunsch, aber es wird auf jeden Fall eine Reaktion geben. Mhm. Und die beste Reaktion wäre, ja, okay, Mama, für mich okay so. Das gibt es auch nicht, weil es gerade die Kinder in diesem Alter oft entwicklungstechnisch in einem emotionalen Bereich noch gar nicht so weit sind. Wenn die Frustrationstoleranz so hoch ist bei den Kindern, ist natürlich eine Reaktion da. Wir können damit viel besser umgehen und dann wird natürlich eine Reaktion kommen. Das ist oft der Frust von den Kindern und die werden protestieren, versuchen, das Nein vielleicht zu einem Ja zu gelangen und dann ist natürlich Trauer, weil sie merken irgendwann, oh, ich komme nicht dahin, wo ich gerne möchte. Und das Schöne ist, nach dieser Trauer, was kommt dann? Ruhe. Mhm. Also dann ist vorbei wieder. Die Kinder sind so schön, die leben so im Jetzt, in einem Moment, und dann ist ja auch wieder okay. Das finde ich so schön, dann zu wissen, okay, es ist vielleicht anstrengend für uns als Eltern, dieses durchzustehen, weil wir wissen, dass immer wieder dieser gesunde Konflikt ist da, und wir müssen uns immer überlegen, eben, was ist ein Nein? Ich sage auch immer so, überlegt euch vorher, gebe ich jetzt ein Nein oder nicht? Ich finde das Buch von Jesper Juhl, Nein aus Liebe, sehr empfehlenswert, weil da wird auch oft, macht er auch klar, dass oft viel zu schnell Nein gegeben wird und das gar nicht das richtige Nein ist, weil da muss ich auch immer überlegen, will ich es eigentlich jetzt oder will ich es nicht? Und ich darf mir auch Zeit lassen bei der Entscheidung zu müssen, weil es oft, wenn dann ein Nein dann doch ein Ja wird, ist dann wieder nicht, das Nein hat dann keinen Halt. Und das ist dann immer auch wichtig zu wissen, muss ich mich erstmal überlegen, was gebe ich dem Kind.
Ja, und ich glaube, ein Kind versteht schon, bevor sie eben bevor sie eine höhere Frusttoleranz oder so haben, ist das jetzt ein authentisches Nein oder nicht. Das erkennen sie, glaube ich, schon ziemlich früh, ja, wie sie uns halt sehr gut kennen, einfach, oder?
Ja, man kann sogar, ich habe mit meiner Tochter, die ist jetzt jährig, habe ich schon ganz früh, also immer wieder eingebunden. Das heißt nicht, viele meinen, die verstehen ja noch gar nichts, aber ich habe sie immer im alltäglichen Leben immer mit einbezogen und mit ihr besprochen. Sie war so mit uns in der Familie mit dabei, und da waren auch früh schon Nein, gerade wenn sie mobil werden. Mhm. Dann kommen die Pflanze oder ein Stromkabel, einfach Sachen, wo ich sage, es gibt verhandelbare, aber es gibt auch nicht verhandelbare, einfach gefährliche Sachen dahinter sind, dann muss ich einfach gerade sagen, nein. Und die schauen, die reagieren, und da wissen wir genau. Und natürlich sind sie sprachlich noch gar nicht so weit, wie es da war kognitiv. Und da darf man früh anfangen zu sagen. Man darf genau die Situationen auch schon früh sagen, weil sie verstehen viel, viel früher schon, wie sie im Endeffekt reden können.
Was sind deine Erfahrungen, was passiert, wenn eben genau Führung fehlt oder zu wenig vorhanden ist?
Ja, es ist eine gute Frage. Ich finde es recht schwierig, weil das muss man wie recht groß ausholen. Ich finde immer so, die Kinder, die erfahren nichts vom Gegenüber, also von den Eltern nicht. Also die wissen nicht, sie sind haltlos. Das merkt man ganz oft, wenn Kinder älter werden, so ein bisschen, sie suchen nach was, wo sie bei der Mutter nicht gefunden hat, weil sie gar nicht so den Widerstand oder dieses, sie konnten die Eltern nicht spüren, wenn es einfach zu wenig Führung gibt. Und das ist so ein bisschen, das zu wenig ist auch schwierig, weil das den Kindern auch nicht gut tut in einem Selbstwert. Genau, und das ist gerade ein Gegenteil in der Autoritären. Es ist genau das Schwierige, dass die Kinder gar nicht erhört werden. Also die kennen ihre Bedürfnisse gar nicht groß oder ihre Gefühle, weil einfach diese Bedürfnisse gar nicht groß erhört werden.
Und also sie dürfen ja auch nicht traurig sein oder hässig, genau, sondern sie haben einfach zu akzeptieren, dass sie jetzt etwas nicht dürfen oder irgendwie so.
Ja, und oft auch ihre Integrität dann auch verletzt wird. Und durch das, in Situationen einfach die Grenzüberschreitungen immer wieder passieren, echt viel auch von dem Selbstwert der Kinder dann auch drunter leidet. Und das finde ich so, dieser Punkt auch so wichtig, dass die Kinder eben diesen Selbstwert, dass man weiß, wie wichtig er ist für die Kinder und wie das dann oben bei rauskommt, dass es dann fürs spätere Leben so wichtig ist, dass die Kinder wissen, wer bin ich eigentlich. Und es kann um mich um viel passieren, aber ich kann doch, weiß, wer ich bin und kann dem standhalten. Und das können die Kinder nicht, weil sie es nicht erfahren dürfen, weil sie da immer eigentlich ja oft Grenzüberschreitungen finden und auch eben diese autoritäre Haltung eher so was mit Macht zu tun hat und das auch viel schwierig ist, weil da auch viel Verletzungen eben psychisch stattfinden, was schwierig ist. Gerade in den ersten Jahren sieht man da, dass die Kinder das oft dann einholt, dann, wenn sie älter sind und zum einen eben oft nicht wissen, wo stehe ich, wer bin ich, weil sie so fest immer in Bedürfnisse zurückstecken
mussten. Man muss ja auch man muss zuerst mal seine Emotionen kennenlernen, genau. Also das kommt vielleicht schon ein bisschen, bevor man erwachsen ist, wahrscheinlich so ein bisschen dann mal zum Zug, wird aber nicht einfacher, aber auch so ein bisschen eben, was will ich überhaupt und wer bin ich und so, das muss man ja dann alles irgendwann wie lernen.
Ja. Genau.
Und auch so eben, so Selbstliebe ist zum Beispiel so ein Thema, wo man ja nicht wirklich hat, dann, wenn man so erzogen wurde. Ja. Wir sind schon wieder fast am Schluss von unserem Podcast. ich denke, in den letzten Jahren gehört oder liest man oder sieht man auch in Videos und so, immer mehr über bedürfnisorientierte Erziehung auf Augenhöhe auch oder eben mit, also Gleichwertigkeit am Kind gegenüber, wie es die Jesper Jur will sagen. Was darf sich deiner Meinung nach noch ändern in der Gesellschaft diesbezüglich?
Ja, ich finde, so ein Perspektivenwechsel oder so ein Wechsel im Denken. Ich bin vorhin schon darauf eingegangen, dass gerade bei der autoritären Erziehung ist eher so diese Erziehung, ich muss mein Kind ziehen. Also das Gras wächst auch nicht schneller, sage ich immer, wenn man dran zieht, sondern ich bin eher ganz fest zu sagen, nee, ich gehe in Beziehung mit den Kindern und frage immer nach, wenn das Kind irgendeine Situation macht oder handelt, dann hat es ja auch einen Grund oder hat auch eine Überlegung dahinter. Und die vergessen wir immer wieder zu hinterfragen, warum verhält sich das Kind gerade so. Und das andere aber auch zum wissen, wie ich vorhin schon gemeint habe, ist das Kind das Produkt von mir, wo ich sage, ich will, dass mein Kind, oft war es früher so, ich bin Arzt, meine Kinder werden auch Ärzte, so ein bisschen die Richtung, aber auch immer so ein bisschen, ich finde so unbewusst passiert das immer wieder, weil man vergleicht sich immer wieder und ich finde immer so, hey, vergleicht euch nicht, schaut nach euch, ihr habt die Kompetenz, ihr macht es gut und ich finde immer so, geht wieder zurück an diese Werte, was jetzt bei Jule immer sagt, das sind so schöne Sachen, die erleichtern mein Leben. Ich finde auch, ich sehe es immer wieder bei den Eltern, so feste, die erleichtern deren Leben, weil sie einfach so eine Leichtigkeit haben von ich denke, ich bin gar nicht so drauf eingegangen auf diese Werte. Zum einen diese Gleichwürdigkeit, da bin ich ein bisschen eingegangen, die Integrität von dem Kind, eben diese, dass auch das Kind eine eigene Meinung und Stimme hat und diese auch wahrt. Also nicht immer drüber fahren und sagen, nee, was machen wir jetzt so, wie ich das möchte, sondern überleg, okay, ich kann verstehen, dass du das jetzt gerne möchtest und das finde ich auch eine gute Idee. Und dann aber trotzdem sagen, okay, heute geht es nicht zum Beispiel. Wie können wir denn eine Lösung finden, dass es für alle Beteiligten einigermaßen okay ist?
Also da geht es ja viel so ums Gesehenwerden. Ja. Es geht vielleicht gar nicht mal darum, dass jetzt der Wunsch jetzt gerade erfüllt wird, sondern einfach am Kind sagen, hey, ich sehe, dass du diesen Wunsch hast, ist eigentlich schon wie dann wichtiger am Kind gegenüber. Oder für das Kind ist es wie wichtiger, dass es sich überhaupt mal gesehen fühlt, als der Wunsch selber.
Mhm. Oder? Genau, ja. Genau. Das ist auch das Ähnliche, wo dann immer so sagt, oft, ich referiere auch, dass das Lob für die Kinder nichts, es hat keinen Wert. Und das ist auch schön, wie du es gesagt hast, genau, das Sehen werden. Das ist beim Lob überhaupt nicht der Fall. Also das Kind wird nicht gesehen, es ist kein Wert, was sie da macht, sondern es ist viel besser zu sagen, hey, ich habe Interesse, was machst du gerade? Dass du es eher sagst, ich sehe, was du gerade machst. Das ist viel, viel wichtiger.
Das also bei Zeichnungen zum Beispiel ist ja so ein gutes
genau,
mit Thema, vielen, so, ja. Nicht so, oh wow, das ist ja die allerschönste Sonne, die ich je gesehen habe, oder keine Ahnung, der allerschönste gele Strich. Ja. So. Ja, das ist auch nicht authentisch. Ja. Wenn man ehrlich mal ist, so,
das es ist nicht automatisch.
Die schönste Sonne und es ist jetzt vielleicht einfach auch nur ein Strich, aber so, ich sehe, du hast einen Strich gezeichnet, so, oder? Jetzt ganz einfach gesagt.
Und wie du auch gerade gesagt hast, authentisch, das ist auch wieder eine Sache, das ist Authentizität. Also diese eine ganz natürliche Rolle sein, nicht irgendeine Rolle spielen, sondern was ich bin. Und ich muss jetzt nicht natürlich dem Kind sagen, dass die Zeichnung finde ich nicht schön, wenn sie jetzt eben nicht so hervorragend ist, aber einfach Interesse zeigen, zum sagen, wow oder oh toll, nee, sondern einfach sagen, was hast du denn da gezeichnet zum Beispiel? Und ich sehe, du hast Freude beim Zeichnen. Also das ist viel, viel wichtiger, weil da wird das Kind wertgeschätzt und anerkannt und es wird gesehen und mit einem wow, toll, das hast du gut gemacht und so. Das sagt nichts aus über das Kind und das Kind erfährt davon nichts viel. Und das kann auch oft abhängig werden, so ein Lob dann. Und das ist immer wieder Zeichnungen macht oder sowas. Und das braucht einen nicht. Die Kinder sind so intrinsisch motiviert, also von sich aus. Das ist so Wahnsinn. Das finde ich immer wieder so toll zu beobachten bei meiner Tochter. Wie oft fallen die hin beim Laufen lernen, aber die stehen wieder auf und machen weiter. Und das ist so schön. Und das darf so beibehalten werden, wenn man das wie begleitet. Und diese Eigenverantwortung, das ist auch noch ein Grundwert von mir. Das ist auch so oft Situationen zu sagen, natürlich haben wir die Kinder, bis sie bei uns zu Hause die Verantwortung. Das ist klar, aber dass wir auch viele Situationen auch sagen können, ich kann die Verantwortung abgeben, zu sagen, nee, ich weiß, du kannst das, du schaffst das und ich traue dir zu, weil das stärkt die Kinder immens in der Entwicklung und auch in der Persönlichkeit. Und die Werte finde ich so wichtig und das möchte ich rausgeben. Ich will den Eltern das sagen und ich will allen sagen, hey, schaut die an. Ich finde das, man merkt, ich bin sehr begeistert über das Thema, weil mir gibt das so viel mit und ich sehe auch mit meiner Arbeit, es gibt mir wieder so viel zurück und das finde ich so schön. Ja.
Und gerade noch so, nochmal zum Thema Lob, noch so ganz kurz ein bisschen eingehen. Dort ist ja eben das mit dem gleichwertig sein, hat ja dort auch noch, vielleicht kannst du ein bisschen da noch schnell erzählen, das spielt ja auch wie so eine Rolle. Also ich würde jetzt auch nicht, wenn du mir eine Zeichnung, keine Ahnung, wenn jetzt dein Hobby zeichnest und du zeigst mir eine Zeichnung von dir, sage ich auch nicht so, oh wow, oder so, du hast dir ja mega Mühe gegeben, Lisa, hast du so Mühe gegeben. Das ist ja dann bei dir so... Es kommt ja dann nicht so ehrlich oder so, wie redest du eigentlich mit mir oder so in dem Sinn an.
Ja. Das ist auch einmal keine Rolle spielen, also diese Gleichwürdigkeit, wie gesagt, aber das ist auch diese Authentizität, also diese Natürlichkeit, zum sagen, ich finde, ich muss keine Rolle spielen bei meinen Kindern. Das ist oft Essenssituationen, finde ich auch mal so lustig, dass man wie so einen Flieger spielt, damit noch 2-3 Löffelchen reingehen.
Genau.
Ich finde, die Kinder haben diese Kompetenz, selber zu wissen, wann sind sie satt. Wir haben immer die Überlegung, oh nein, aber dann wird sie ja nicht satt oder es hat er bestimmt noch Hunger und dann hat sie wieder schneller Hunger. So viele Sachen, wo ich denke, oh, Hilfe, lass das Kind einfach Kind sein. Finde ich immer so schön, weil sie wissen genau, sie sind kompetent genug zu wissen, wo sind meine Grenzen. Das müssen wir immer wieder wissen. Ja.
Lisa, ich danke dir ganz vielmals, dass du bei uns gewesen bist und über das wichtige Thema geredet hast und uns einen Einblick ins Thema gegeben hast und hoffe, dass wir uns gleich wieder mal treffen dürfen.
Ja, danke dir. Also ich fand es spannend, auch deine Fragen. Ich hoffe, ich konnte eben deinen Hörerinnen so ein bisschen einen Einblick auch von Jesper Juhl geben und meine Arbeit und ja, würde mich freuen, wenn ich da vielleicht Eltern auch bei mir in den Kursen wiedersehen werde. Ja.
Das denke ich auf jeden Fall. Danke vielmals, Lisa.
Danke, ciao.
Das war der Hand aufs Herz Podcast zum Thema liebevolle elterliche Führung. Alle Infos zu den Kursen von Lisa findest du auf www.herzanherz.ch oder auf www.beziehungswege.ch. Folgt Herz an Herz Winterthur auf Facebook und Instagram. Wir veröffentlichen monatlich eine neue Folge mit interessanten Gästen rund um das Thema Schwangerschaft, Babyzeit und nachhaltiges Familienleben. Falls auch du eine spannende Geschichte oder Fachwissen zu einem von diesen Themen in die Welt heraustragen, dann kontaktiere uns gerne unter podcast@herzanherz.ch.